Hi, ich bin Laura Wohlers. Bevor es losgeht, ein paar Dinge. Justitias Wille ist eine Original Series von Partner in Crime und Studio Bummens. Meine Kollegin Paulina Graser und ich begleiten darin einen aktuellen Strafprozess, bei dem ein Arzt vor Gericht steht, der einer 37-jährigen Studentin mit Depressionen Suizidhilfe geleistet hat. Paulina wird jeden Prozesstag im Gericht dabei sein und uns danach erzählen, was passiert ist. Bis zum Urteil. Ein Urteil, das wegweisend sein könnte für den zukünftigen Umgang mit Suizidhilfe in Deutschland. Das hier ist Folge 6. Wenn ihr die anderen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten von vorne an. Nach jedem Prozesstag, Stand jetzt ist das immer mittwochs und samstags, gibt es eine neue Folge. 9 Prozesstage sind angesetzt und der Tag, an dem das Urteil gesprochen wird. Noch eine Inhaltswarnung. Es wird in dieser Staffel um Depressionen und Suizid gehen. Wenn euch diese Themen betreffen, solltet ihr den Podcast vielleicht lieber nicht hören oder nur gemeinsam mit einer Person, mit der ihr danach über eure Emotionen reden könnt. Hilfe bekommt ihr jederzeit bei der Telefonseelsorge und weitere Hilfsangebote haben wir euch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und jetzt geht's weiter mit Justitias Wille und der ersten Staffel Leben in der Waagschale. Paulina?
Ja?
Wie war es heute?
Angespannt. Also so würde ich zumindest die Stimmung im Raum beschreiben. Das kam heute zu doch einer Art verbalen Auseinandersetzung oder zumindest einer hitzigen Meinungsverschiedenheit zwischen dem Verteidiger von Dr. Turowski und der Mutter der Toten.
Oh, wieso das?
Na, es ging im Grunde darum, wie tief muss man jetzt in der Familiengeschichte rumwühlen und wieso? Also der Verteidiger wollte offenbar aufzeigen, dass Isabel R. ihr Familienleben als nicht sonderlich harmonisch erlebt hat.
Okay, und die Mutter hat nicht so richtig verstanden, warum das jetzt so wichtig ist für diesen Prozess.
Genau, sie hat auch gefragt, ob sie sich das jetzt anhören muss. Und der Vorsitzende Richter und die Staatsanwältin hielten das auch nicht unbedingt für notwendig, ehrlicherweise. Mhm. Vor allem, weil man natürlich auch gesehen hat, dass die Mutter sichtlich angeschlagen ist. Man kann sich ja sowieso vorstellen, wie schwer dieser Tag heute für sie gewesen sein muss.
Ja, total. Es geht ja immerhin um ihre Tochter, die nicht mehr weiterleben wollte.
Es war auf jeden Fall ein sehr emotionaler Tag für viele Beteiligte heute. Ich fahre jetzt mal nach Hause und dann nehmen wir auf, okay?
Okay, bis gleich.
Heute ist der 12. März 2024. Noch 4 Prozesstage bis zum Urteil. Für diesen Tag sind die Mutter und die Schwester der Toten angekündigt. Bisher haben wir nur die Studienfreundin von Isabel R. und deren Partner gehört, die dem Gericht schildern konnten, was für ein Mensch sie war. Heute werden wir also noch mehr von ihr erfahren. Von Menschen, die sie schon seit ihrer Kindheit kannten. Das zieht offenbar noch mehr Leute in den Saal als eh schon. Und deswegen herrscht Aufregung auf den Zuschauerbänken. Es gibt nämlich nicht genug Plätze. Eine Reihe weigert sich enger zusammenzurutschen. Ich wünsche ihnen, dass sie einen platten Hintern kriegen, schimpft einer, der den Saal verlassen muss, weil er keinen Platz mehr findet. Während wir JournalistInnen noch an der Tür stehen, schiebt sich fast unbemerkt eine blonde Frau an uns vorbei. Ich habe gleich das Gefühl, dass es die Mutter von Isabel R. sein könnte. Vor Gericht habe ich Fotos von Isabel R. gesehen. Die Frau vor mir sieht aus wie eine gealterte Version von ihr. Sie guckt sich etwas hilfesuchend um und setzt sich dann auf die Pressebank. Dort bleibt sie sitzen. Bevor die Befragung der Familienangehörigen beginnen soll, bittet Dr. Turowski darum, sich einlassen zu dürfen. Der Angeklagte äußert, dass er das Gefühl hat, dass durch die letzten Prozesstage der Eindruck entstanden sei, dass sich Isabel R. nach dem ersten gescheiterten Suizidversuch mit ihm von ihrem Wunsch zu sterben distanziert habe. Dem möchte er etwas entgegensetzen. Deswegen liest er Nachrichten vor, die Isabel R. ihm in der Zeit ihres Klinikaufenthalts geschickt hat. Sie sind doch meine letzte Chance auf ein unbeschwertes Leben im Himmel. In einer weiteren Nachricht schreibt sie: Bitte versprechen Sie mir beim Leben Ihres Sohnes, dass es dieses Mal klappt. Und Sie haben keine Vorstellung, wie schrecklich die letzten Wochen in der Psychiatrie waren. Bitte setzen Sie erneut an. weil mein Körper so gesund ist, aber so eine kranke Seele hat. Ich schaue kurz zu der blonden Frau rüber. Sie schließt die Augen und atmet tief durch. Nachdem Dr. Turowski mit der Einlassung fertig ist, will der Vorsitzende wissen, ob Isabel R.'s Mutter schon draußen im Flur wartet. Da steht die Frau, die sich zu Beginn an uns vorbeigedrängt hat, auf und sagt, sie sei schon im Saal. Die RichterInnen blicken sie irritiert an. Das sollte nicht so sein, sagt der Vorsitzende. Ein Zeuge oder eine Zeugin soll die Aussage ohne Kenntnis dessen machen, was beispielsweise der oder die Angeklagte vorher bekundet hat. Dadurch soll Unbefangenheit und Selbstständigkeit der Darstellung erhalten bleiben. Aber mal abgesehen davon, hat Isabel R.'s Mutter dadurch mit anhören müssen, wie ihre Tochter den Mediziner teilweise anfleht, sie in den Tod zu begleiten. Ich denke mir, wie schmerzhaft muss es für eine Mutter sein, zu hören, wie sehr das eigene Kind aus dem Leben scheiden wollte. Dass es gar keine Hoffnung mehr sah. Dass ihre Tochter das Leben, was sie ihr geschenkt hat, als nicht mehr lebenswert ansah. Kann ein Elternteil Verständnis dafür haben? Kann eine Mutter nachvollziehen, dass ihre Tochter diesen Schritt gegangen ist? Oder fragt sie sich, was passiert wäre, wenn Dr. Turowski ihr am 12. Juli 2021 keinen Zugang zu einem tödlichen Mittel verschafft hätte? Würde Isabel R. dann jetzt noch leben? Wäre sie vielleicht zurück nach Bayern gezogen und hätte wieder neuen Lebensmut gefasst? Suizid ist ein komplexes und vielschichtiges Phänomen. Es gibt in der Regel nicht den einen Grund, warum jemand sterben will. Es handelt sich vielmehr um eine Kombination aus individuellen, sozialen und psychologischen Faktoren, die den Menschen zu so einer Entscheidung bewegen. In dieser Folge treffen wir einen Mann, der genau wie Isabel R. sterben wollte und mehrmals versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Aber anders als Isabel R. hat er all seine Suizidversuche überlebt. Und heute sagt er, dass er froh ist, noch da zu sein. Wie er es geschafft hat, den eigenen quälenden Suizidgedanken zu widerstehen, was Menschen überhaupt erst in solch eine Situation bringt und wie man einen Ausweg finden kann. Darum geht's jetzt in Folge 6 von Justitias Wille. How not to kill yourself.
Ready to launch in whenever you're ready.
Wir sind heute mit Clancy Martin verabredet, für einen Videocall, denn er wohnt nicht mal eben um die Ecke. Der in Kanada aufgewachsene Clancy Martin ist Philosophieprofessor und lebt heute in den USA. Der 56-Jährige hat strubbelige Haare, trägt eine Lesebrille und hat ein ansteckendes Lächeln. Er lehrt Philosophie an der University of Missouri in Kansas City und gibt dort Seminare zum Thema Suizidprävention. Ein Thema, das ihn nicht nur beruflich beschäftigt.
You know, I am a comical figure in the history of suicide. I've attempted suicide certainly more than 10 times. And it's ridiculous. At a certain point you want to say, come on, Clancy, if you were really trying to kill yourself, you would be dead by now.
Clancy Martin hat mehr als 10-mal versucht, sich das Leben zu nehmen. Er weiß selbst, dass das ein bisschen absurd klingt. Über Jahrzehnte hinweg hat er aber fast jeden Tag über Suizid nachgedacht und immer wieder den tiefen Wunsch zu sterben. Als Teenager ist er bei ihm schon so präsent, dass er sich hilfesuchend an einen Psychiater wendet, ihm von großen Angstgefühlen erzählt, die ihn immer wieder überkommen. Über seine Suizidgedanken spricht er mit ihm aber nicht und auch sonst mit niemandem. Martin leidet damals schon unter Depressionen. Diagnostiziert werden sie ihm zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Wahrscheinlich deshalb, weil er seinem Arzt gegenüber nicht ganz ehrlich ist und seine wahren Gefühle zurückhält. Die Gedanken an den eigenen Tod werden aber immer extremer. bis ein Ereignis das Fass zum Überlaufen bringt und Martin versucht, sich mit 16 Jahren das erste Mal ernsthaft das Leben zu nehmen.
Well, I was dating this woman. I was wildly in love with her. She had decided to leave me for this fellow who was at a different high school, a basketball player.
Martins Freundin hatte ihn da gerade für einen Basketballspieler von einer anderen Schule verlassen.
I came to see her and discovered that they were in her bedroom having sex. And I had a bottle of whiskey and I had a prescription bottle full of Librium that had been given to me by a psychiatrist.
Er will seine Ex-Freundin im Haus ihrer Eltern besuchen und kriegt mit, wie sie Sex mit ihrem neuen Freund hat. Martin hat eine Flasche Whisky dabei und ein Medikament, das ihm sein Psychiater gegen die Angstzustände verschrieben hat. Er geht raus auf einen Spielplatz. Es ist mitten im Winter und alles voller dickem weißen Schnee, erzählt er uns. Der pubertäre Martin ist fest entschlossen zu sterben. Und zwar, damit seine Ex-Freundin endlich merkt, wie sehr sie ihn eigentlich doch noch liebt.
I took off all of my clothes and I lay down in the snow and I consumed all of this Librium and drank as much as I could of this bottle of whiskey.
Er zieht sich nackt aus, leert das Fläschchen mit dem Medikament und trinkt aus der Whiskyflasche so viel er kann. Dann legt er sich in den Schnee. Martin wird ohnmächtig und wacht erst im Krankenhaus wieder auf. Ein Spaziergänger hatte ihn gefunden und den Rettungswagen gerufen. Martin kommt für mehrere Tage in die Psychiatrie, aus der er am liebsten sofort wieder fliehen würde. Er fühlt sich furchtbar, schämt sich. Aber nicht, weil er sich das Leben nehmen wollte, sondern weil er überlebt hat. Auch Isabel R. ging es nach dem gescheiterten Versuch in ihrer Wohnung sehr schlecht. Wenn Menschen einen Suizidversuch begehen und sich fest vornehmen zu sterben, dann aber wieder aufwachen, kann das traumatisierend sein. Isabel R. war es extrem unangenehm, dass ihre Freundin Emma Wilson, deren Namen wir geändert haben, sie in diesem Zustand vorgefunden hat. Schließlich hatte Isabel R. ihr nichts von ihren Suizidgedanken erzählt. Auf die Frage, ob Emma Wilson ihre Familie verständigen soll, habe Isabel R. erklärt, sie wolle nicht, dass irgendwer sie so sieht. Und als sie dann in der Psychiatrie war, hat sie sich, genau wie Clancy Martin, wie eine Gefangene gefühlt. In der Zeit nach dem gescheiterten Suizidversuch hat die Depression, die mittlerweile diagnostiziert wurde, Clancy Martin fest im Griff. Er glaubt nicht, dass sich seine Situation verbessert und beginnt, überall Möglichkeiten zu sehen, seinem Leid ein Ende zu setzen.
Around the time I became a teenager, the action came much closer to the surface of my consciousness. I was ready to, you know, I was always looking for opportunities to act on it and then stopping myself and then wanting to act and then stopping myself.
Immer wieder kann er sich selbst stoppen, bis er mit 17 seinen nächsten Suizidversuch unternimmt. Während einer Autofahrt mit seinem besten Freund reißt er die Beifahrertür auf und will aus dem Wagen springen. Aber sein Freund kann reagieren. Er hält ihn fest und bremst. In den Jahren darauf folgen noch weitere Versuche, die er alle überlebt. Dass es in ihm so dunkel aussieht, würde man als außenstehende Person nicht denken. Martin macht die Schule fertig, fängt an zu studieren, heiratet, kriegt Kinder und promoviert sogar in Philosophie. Aber der Todeswunsch begleitet ihn in all den Jahren.
Bei Clancy Martin und auch bei Isabel R. ist der Todeswunsch auf ihre Depression zurückzuführen. Und so ist es bei vielen Menschen mit Suizidgedanken. Weltweit durchgeführte empirische Untersuchungen zeigen, dass bis zu 90% der Menschen, die Suizid begehen, an einer psychischen Störung leiden. Insbesondere an Depressionen, bipolarer Störung, Schizophrenie und Suchterkrankungen. Es gibt aber natürlich auch andere Faktoren, die dazu beitragen können, dass sich Menschen zu dieser Entscheidung hingerissen fühlen. Traumatische Erfahrungen, wie zum Beispiel sexueller Missbrauch, der Verlust eines geliebten Menschen, Diskriminierung oder Erlebnisse wie Krieg oder Naturkatastrophen können zu einem erhöhten Suizidrisiko führen. Genau wie Armut, soziale Isolation, Beziehungskonflikte sowie Ängste vor zunehmender Abhängigkeit im Alter oder vor Krankheit. Auch die Familiengeschichte kann Einfluss haben. Also wenn es bereits Familienmitglieder mit psychischen Erkrankungen gibt. Außerdem deuten Studien darauf hin, dass auch genetische Faktoren sowie ein Ungleichgewicht von bestimmten biochemischen Stoffen im Gehirn eine Rolle spielen können. Und natürlich wirken Faktoren auch zusammen. Es ist nie nur der Jobverlust oder nie nur die Erkrankung, Depression. Suizidgedanken können jeden treffen, also Menschen aller Altersgruppen, Geschlechter, sozialer Schichten und ethnischer Zugehörigkeiten. Allerdings weisen männliche Personen eine deutlich höhere Suizidrate auf als weibliche. Etwa 75% der Suizide werden von Männern begangen, obwohl weibliche Personen häufiger versuchen, sich das Leben zu nehmen. Die Psychiaterin Doktorin Ute Lewitzka erzählt, woran das liegt.
Also zuallererst ist es die Wahl der Methode. Männer wählen häufig die sogenannten letalen Methoden, die härteren Methoden, die eben dann auch wahrscheinlicher zum Tod führen, wie das Erhängen oder der Sturz aus großer Höhe. Und Frauen wählen tendenziell eher die weicheren Methoden. Wir haben ja eine Umkehr, wenn Sie das grafisch darstellen würden. Jüngere Frauen versuchen häufiger, sich das Leben zu nehmen. Und diese Kurve wird flacher über die Lebensspanne. Und Männer nehmen sich mit zunehmendem Lebensalter häufiger das Leben, also ist sozusagen wirklich entgegengesetzt. Und es ist diese Wahl der Methode vorzugsweise und aber auch andere Faktoren, die reinspielen, dass Frauen immer noch eher sich Hilfe holen, eher drüber sprechen. All diese Faktoren spielen da auch mit rein.
Dass Männer sich weniger Hilfe holen, habe unter anderem mit den gesellschaftlichen Rollenbildern zu tun. Und weil männliche Personen dadurch weniger über Suizidgedanken reden würden, könne man ihre Suizide seltener verhindern. Was den meisten Menschen mit Suizidgedanken aber gemein ist, egal welches Geschlecht sie haben, ist, dass sie ambivalent sind. Etwas, das wir auch bei Isabel R. gesehen haben. Clancy Martin hat uns noch erzählt, dass er vor keinem seiner Suizidversuche 100% sicher war, dass er sterben will. Dass er immer auch am Leben hing. Von diesem Phänomen weiß auch Heiner Melching aus seiner Arbeit als Trauer- und Krisenbegleiter.
Es läuft, man denkt immer so, der will sterben und dann will er nur das. Aber es ist oft beides zeitgleich, dass ein Lebenswille da ist und ein Sterbewille. Beides parallel und das wechselt sich manchmal sehr schnell ab. Und dann gibt es eben Menschen, die sagen, gib mir jetzt was und dann, damit es in einer Sekunde vorbei ist. Und wenn man es ihnen ergeben würde, würden die es auch nehmen. Derselbe Mensch kann aber nach einer Stunde sagen, oh Gott, ich will noch leben und ich will dies oder jenes noch erleben.
Diese Ambivalenz hat übrigens oft damit zu tun, dass die Betroffenen in der Akutphase gar nicht unbedingt sterben wollen, sondern nicht wissen, wie sie weiterleben können. Bei Menschen mit Depressionen hat dieser Zustand unter anderem mit der Denkverzerrung zu tun, unter der die Betroffenen leiden. Sie sehen die Welt dann quasi durch die Depression. PsychiaterInnen sprechen auch von der grauen Landschaft. Eine Landschaft, in der die Erkrankten sich und die Welt als negativ, manchmal auch als bedrohlich wahrnehmen. Betroffene machen sich dann oft selbst Vorwürfe. Sie trauen sich nichts mehr zu, können ihre eigenen Erfolge nicht mehr anerkennen und haben keine Hoffnung, dass es jemals wieder besser werden kann.
Ein Gefühl, das Clancy Martin in seinem Leben immer wieder hat. Mit Ende 20 kauft er sich deshalb ein Gewehr. So habe er die Möglichkeit, sich jederzeit dafür zu entscheiden, nicht mehr weiterzumachen. Als die Suizidgedanken ein Jahr später wieder einmal unerträglich werden, geht er mit der Waffe ins Badezimmer, will sich erschießen. Aber er drückt nicht ab. In seinem Kopf streiten zwei Stimmen miteinander. Die eine will sterben, die andere am Leben bleiben.
I would be arguing with myself. I would be saying, you know, Clancy, you have to just pull the trigger. And then there's this other voice saying, stopping you, saying, no, don't pull the trigger.
Er denkt auch an seine Frau und seine drei Töchter und welche Schmerzen er ihnen zufügen würde, wenn er sich das Leben nimmt. Und im nächsten Moment glaubt er, dass seine Familie viel besser dran wäre ohne ihn. Gerade weil er so egoistisch ist und sie alleine zurücklassen will. Am Ende drückt Martin nicht ab. Seine Angst vor dem Tod sei zu groß gewesen, sagt er uns. 2009 geht es ihm dann so schlecht wie nie zuvor. Da ist er 42 Jahre alt, steht eigentlich mitten im Leben. Er hat es vor kurzem sogar geschafft, die Finger vom Alkohol zu lassen. Viele Jahre lang hatte ihn die Sucht begleitet. Nichts Ungewöhnliches. Depressionen und Suchterkrankungen gehen immer wieder miteinander einher. Oft entsteht die Alkoholabhängigkeit als Folge der Depression. Viele Betroffene trinken, um die Symptome zu dämpfen. So war es auch bei Martin. Jetzt, ohne den Alkohol, hat er keine Möglichkeit, seine Gedanken und Gefühle zu betäuben. Er versucht es stattdessen mit regelmäßiger Therapie, lässt sich von seinem Psychiater auch Antidepressiva verschreiben. Doch nichts hilft ihm. Ein Familienurlaub in Mexiko soll für Ablenkung sorgen, doch sein Todeswunsch wird nur noch größer. An einem Abend geht es ihm besonders schlecht. Nach dem Abendessen macht er sich alleine auf zum Strand. Martin zieht sich bis auf die Unterhose aus und schwimmt los.
I'd swam as far as I could possibly go, way past the point of exhaustion. And I knew I had to do this. I was just going to swim further than I knew I could possibly swim.
Er schwimmt so lange, bis er nicht mehr kann. Dann versucht er unterzugehen. Er schluckt Wasser und bricht in Panik aus. Nach 3 oder 4 Versuchen schwimmt er wieder zurück. Martin ist erschöpft und enttäuscht darüber, dass er es nicht geschafft hat. Er zieht sich wieder an und macht sich auf den Weg zurück zu seiner Familie. Am nächsten Tag geht er mit seiner Tochter schwimmen, an dem Strand, an dem er in der Nacht zuvor versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Da wird seine Tochter auf einmal von einer Strömung ins Meer gezogen.
I didn't think we were going to make it. I thought I was going to lose my daughter. I thought she was going to drown. I mean, still thinking of it now, it's bringing tears to my eyes.
Er hat Angst, dass seine Tochter ertrinkt. Er schwimmt ihr hinterher, bekommt sie irgendwann zu fassen. Seine Tochter hält sich an seinen Schultern fest. Sie weint. Mit letzter Kraft erreichen sie 10 Minuten später den Strand.
And then we lay there on the sand together. It was close. I almost lost my daughter that day. And I realized that I had saved my daughter's life.
In dem Moment fühlt er eine unendliche Dankbarkeit, dass seine Tochter noch am Leben ist. Aber auch, dass er noch da ist. Sein Leben hat in dem Moment einen Sinn bekommen, für seine Familie da zu sein.
And then I was so glad that I was alive, you know. And I felt like my life had meaning. And that was a very good feeling.
In den kommenden Jahren wird Martins Todeswunsch seltener. Auch weil er sich jetzt intensiv mit dem Thema Suizid beschäftigt. Er gibt Seminare an der Uni und schreibt ein autobiografisches Buch mit dem Titel How Not to Kill Yourself. Martin liegt die Suizidprävention am Herzen, denn er weiß, wie wichtig es ist, im Moment der Suizidgedanken das Gespräch mit anderen zu suchen.
When you're having that urge, you reach out to someone, anyone, text anyone. And if that person doesn't reply to your text, text someone else. Get out of the space that you're in.
Das Wichtigste sei, irgendwie aus der Situation herauszufinden. Martin rät in solchen Momenten, jemandem zu schreiben. Und wenn diese Person nicht antwortet, dann sollte man sich bei der nächsten Person melden. Immer so weiter, bis jemand reagiert.
Always remind yourself that you can always do it tomorrow. It doesn't have to be today. So if you're deciding, I'm going to do it tomorrow rather than today, you've given yourself a free day. You can do whatever you want with today.
Ein anderer Tipp, den er in seinem Buch gibt, ist, sich daran zu erinnern, dass man sich auch immer noch am nächsten Tag das Leben nehmen könne. So sei der Druck erstmal weg. Clancy Martin hat diese Methode selbst angewandt, wenn ihn die düsteren Gedanken mal wieder überwältigt haben. Für ihn habe sie sich als die beste Strategie erwiesen. Denn am nächsten Tag sieht die Welt oft schon wieder anders aus.
Nachdem Clancy Martin sein Buch How Not to Kill Yourself veröffentlicht hat, hat er keinen Suizidversuch mehr durchgeführt. Das schaffen nicht alle Menschen mit Suizidgedanken. 2022 haben in Deutschland Schätzungen zufolge 100.000 bis 200.000 Menschen versucht, sich das Leben zu nehmen. Mehr als 10.000 sind gestorben. Heruntergebrochen bedeutet das, dass im Schnitt pro Tag 300 bis 600 Menschen einen Suizidversuch begehen und mehr als 27 durch so einen sterben. Dass so viele Leute ihr Leben heute als nicht mehr lebenswert betrachten, dass sie nicht mehr wissen, wie sie auch nur noch einen weiteren Tag weiterleben und ihr Leid ertragen sollen, ist erschreckend. Die Zahl der Suizide ist übrigens von 2021 auf 2022 gestiegen. Und zwar um fast 10%. Obwohl die Suizidrate seit den 80er Jahren kontinuierlich abgenommen hat. Es gibt zwar keine separate Erfassung von assistierten Suiziden, aber Ute Lewitzka nimmt an, dass der Anstieg auch mit der Legalisierung der Suizidhilfe zusammenhängt.
Es ist auch etwas, was wir aus den anderen Ländern sehen, ne? In dem Moment, wo etwas legalisiert wird. Aber es ist es nicht alleine. Also die Suizidrate, dass die ansteigt, sind auch die anderen Faktoren von gesellschaftlichen Einflüssen, und die in Einfluss haben können, und Belastungen und Krieg und Katastrophen. All das spielt ja auch eine Rolle. Nur das kann man nicht auseinanderdrieseln. Ne? Wir wissen, dass diese Faktoren eine Rolle spielen, aber eben auch die Suizidassistenzen.
Lewitzka plädiert daher dafür, dass alle Suizidassistenzen registriert und auch sorgfältig protokolliert werden, damit man erstens weiß, wie oft dieses Angebot genutzt wird und zweitens, aus welchen Gründen. So könne man in der Suizidprävention besser auf die neue Situation reagieren und Hilfestellung formulieren für die, die Suizidhilfe als Möglichkeit für sich in Betracht ziehen. Denn einer aktuellen Studie aus München zur Praxis der Suizidhilfe zufolge nehmen diese andere Menschen in Anspruch als die, die sich sonst gewaltsam das Leben nehmen. Ute Lewitzka sagt, es seien vor allem ältere und gut situierte Frauen, die sich die Suizidhilfe als weiche Methode vorstellen und sie deshalb wählen. Um der wachsenden Anzahl der Suizide zu begegnen, fordern viele ExpertInnen eine bessere Suizidprävention in Deutschland. Ute Lewitzka engagiert sich ehrenamtlich für die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention und sagt, gerade was die niedrigschwellige Versorgung am Anfang einer Krise angeht, sei noch viel Luft nach oben.
Ganz am Ende kommen dann nämlich immer gleich die psychiatrischen Kliniken. Das sind die einzigen, die so 24 Stunden vor Ort verfügbar sind. Aber die Hürde, in eine Psychiatrie zu gehen, ist riesengroß. Und es muss auch nicht jeder Mensch mit einer suizidalen Krise in die Psychiatrie gehen, sondern es geht oft um Lebenskrisen, um Verluste, um Kränkungen. Und die Menschen müssten gar nicht in die Psychiatrie. Aber wenn es dann die einzige Anlaufstelle ist, wo 24 Stunden jemand verfügbar ist, dann landet man dann doch da.
Und im schlimmsten Fall landet man eben nicht da und begeht einen gewaltsamen Suizid. Daher plädiert Ute Lewitzka, wie viele andere ExpertInnen, auf den Aus- und Aufbau sowie die Vernetzung regionaler und überregionaler suizidpräventiver Angebote, den Ausbau von Hospizarbeit und Palliativversorgung, von Krisendiensten und Trauerbegleitung. Auch die sogenannte Methodenrestriktion sei wichtig, also dass man dafür sorgt, dass zum Beispiel Brücken oder hohe Gebäude gesichert werden. Aber auch die Förderung eines gesellschaftlichen Diskurses über den Umgang mit Lebenskrisen und Suizidgedanken. Denn immer noch ist das Thema ein großes Tabu in unserer Gesellschaft, weshalb viele Betroffene nicht darüber sprechen und dadurch keine Hilfe erhalten. Der Sozialarbeiter und Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, Heiner Melching, glaubt zu wissen, warum das so ist.
Ich glaube tatsächlich, einmal ist das Thema Suizid bei uns immer noch belastet in der Gesellschaft. Also wir lernen jetzt ja erst seit ein paar Jahren auch offen gesellschaftlich darüber zu reden. Bis 1986 war das eine Todsünde der katholischen Kirche und sowas schwingt ja nach. Denen wurden kirchliche Begräbnisse verweigert. Wir haben zu Suizidenten früher Selbstmörder gesagt. Also man hat sie wie Mörder, wie Straftäter behandelt. Und ich glaube, da schwingt schon noch nach.
Laut der WHO sind Scham und Stigmatisierung tatsächlich die größten Hürden im Kampf gegen Suizide. Andere Länder wie Schweden oder Großbritannien seien da viel weiter als Deutschland, sagt Ute Lewitzka. Auch weil die Suizidprävention dort staatlich gefördert wird. In Deutschland gibt es das so nicht. Zumindest noch nicht. Als im letzten Sommer die Gesetzesentwürfe zur Suizidhilfe im Bundestag gescheitert sind, war man sich nämlich zumindest bei einer Sache einig. Bevor es eine gesetzlich geregelte Suizidbeihilfe geben soll, muss die Suizidprävention gestärkt werden. Und zwar mit Hilfe eines Gesetzes. Eine große Mehrheit hatte sich für einen entsprechenden Antrag von zwei Gruppen von Abgeordneten aus verschiedenen Fraktionen ausgesprochen. Darin fordern sie die Bundesregierung auf, in diesem Jahr, also 2024, einen entsprechenden Entwurf und eine Strategie für die Suizidprävention vorzulegen. Ute Lewitzka betont übrigens ganz deutlich, dass Suizidhilfe keine Prävention von gewaltsamen Suiziden ist.
Wir haben keinen Rückgang der harten oder der normalen Suizide, wenn man das mal so formulieren will, sondern wir haben, wenn, allenfalls da eine Stagnation. Ich will nicht ausschließen, dass es einigen Menschen helfen kann, diese Option zu haben und die sich deshalb nicht anders das Leben nehmen würden. Aber wir erreichen mit der Suizidassistenz eine ganz andere auch Bevölkerungsgruppe. Das, was wir auch wiederum aus den Daten wissen, dass es vor allen Dingen, es nehmen sich ja mehr Männer das Leben als Frauen. Und wenn ich mir die Suizidassistenzen angucke, sind es aber eben vor allen Dingen das weibliche Geschlecht, was ich anspreche damit.
Heute weiß Clancy Martin, dass es vor allem zwei Dinge waren, die ihm am meisten dabei geholfen haben, weniger an Suizid zu denken.
One is that I had finally confessed everything that was burdening me about this subject, so I think having written it all out relieved a lot of the pressure.
Zum einen war es, alles in seinem Buch niederzuschreiben und mit anderen über seine Suizidgedanken zu sprechen.
The other thing, honestly, and I think this has been more important for this, has been just helping other people with their suicidal ideation in a daily way. Not a day goes by that I don't help someone who is struggling with suicidal ideation, and often more than one person.
Noch wichtiger ist aber etwas anderes. Seitdem How Not to Kill Yourself veröffentlicht wurde, bekommt Martin jeden Tag E-Mails von Menschen, die ihn um Hilfe bitten. Und er antwortet und gibt Tipps, wie sie ihrem Todeswunsch widerstehen können. Er schafft es mit seinem Buch sowie seinen Seminaren aufzuklären und somit Suizidprävention zu leisten. Er hat mit dieser Aufgabe seinem Leben einen Sinn gegeben, der ihn vom Sterben abhält.
It's made me realize that I'm not so terribly important, that I'm just one other human being like everybody else. And if you can recognize that you're not so terribly important, you'll feel less lonely and you'll feel less self-loathing and you will feel less desire to die. It will help, I promise.
Durch den Austausch mit anderen Suizidgefährdeten sei ihm außerdem klar geworden, dass sich nicht alles nur um ihn drehe und dass es ganz vielen anderen genauso geht wie ihm. Mit diesem Gefühl, nicht allein mit seinen Gedanken zu sein, schwinden auch der Selbsthass und die vielen negativen Gefühle gegenüber sich selbst. Und damit im Endeffekt auch das Verlangen, sich das Leben zu nehmen, sagt er.
Clancy Martin hat es gerade gesagt. Wenn ihr Suizidgedanken habt, denkt daran. Ihr seid damit nicht allein. Dass euch eure Gefühle, so überwältigend sie auch sein mögen, gerade vom Leben abhalten, wird nicht immer so sein. Auch wenn ihr nichts sehen könnt, auch wenn ihr gefüllt seid mit Leere. Es gibt Wege aus der Dunkelheit, die euch gerade umgibt. Es gibt Schritte, die ihr noch nicht gegangen seid. Die Schatten existieren nur, weil es da draußen auch Licht gibt. Denkt dran, diese Welt ist reicher und schöner mit euch in ihr. Hilfe zu suchen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von großer Stärke. Es gibt Menschen, die euch unterstützen wollen. FreundInnen, Familie oder geschulte Fachleute. Menschen sind bereit, euch zu halten und zu trösten, bis ihr selbst wieder sehen könnt. Jeder Atemzug, den ihr nehmt, ist ein Beweis eurer Stärke. Irgendwann werdet ihr euch wieder daran erinnern, wie es ist zu leben. Es mag so aussehen, als gäbe es gute Gründe zu sterben. Es gibt bessere, am Leben zu bleiben. Hilfe findet ihr jederzeit kostenlos bei der Telefonseelsorge unter der 0800 111 0111 oder online per Mail und Chat unter online.telefonseelsorge.de. Und regionale Hilfestellen haben wir euch in der Folgenbeschreibung verlinkt.
Isabelle R. hat sich kurz vor ihrem Tod keine Hilfe gesucht. Sie wurde gegen ihren Willen in eine Psychiatrie eingewiesen und hat alles versucht, dort so schnell wie möglich wieder rauszukommen. Ihrer Familie oder ihren Freundinnen gegenüber hat sie nicht erwähnt, dass sie wieder vorhat, sich umzubringen. Das hat sie nur mit Dr. Turowski besprochen, aber der ist, wie wir wissen, Sterbe- und nicht Lebenshelfer.
Der 6. Prozesstag endet. Alle haben heute den Ausführungen der Schwester und der Mutter von Isabel R. gelauscht. Von beiden haben wir auch wieder von Isabel R.'s lebenslustiger Seite erfahren. Die Mutter hat ihre Tochter liebevoll mit einem Känguru verglichen, was soziale Kontakte anging. Wenn sie in ihre Heimat in Bayern zu Besuch kam, sei sie von hier nach dort gehüpft, um alle Leute abzuklappern. Die Mutter wirkte aufgeräumt, ist aber mehr Fassade, gab sie später zu verstehen. Sie hätte sich heute zusammengerissen. Vor Gericht berichtete sie auch von der jahrelangen Krankheitsgeschichte ihrer Tochter und dass es manchmal Phasen gegeben habe, in denen sie keinen Zugang zu ihr gefunden habe. Und trotzdem, Isabel R. habe eine sich sorgende Familie gehabt, die sie unterstützte. Das wollte, so hatte man den Eindruck, der Strafverteidiger von Dr. Turowski nicht unkommentiert stehen lassen. Immerhin hatte Isabel R. ihren ÄrztInnen gegenüber geschildert, dass sie sich in ihrer Familie als Außenseiterin gesehen habe. Nachdem die Mutter einen neuen Mann kennenlernte und mit ihm 2 Kinder bekam, soll Isabel R. sich ausgeschlossen gefühlt haben. Ob sie sich jetzt sowas anhören müsse, fragte die Mutter fassungslos. Sie muss, sagte der Anwalt. Ich verstehe schon, der Verteidiger will abklopfen, ob Isabel R.'s Familiengeschichte eventuell Einfluss auf ihre Krankheitsgeschichte genommen hat, ob ihre Vergangenheit etwas mit ihrer Depression zu tun hat. Nur was das mit der Frage der Schuld von Dr. Turowski zu tun hat, erschließt sich mir nicht wirklich. Der Vorsitzende warf ein, dass es ja unstrittig sei, dass Isabel R. psychische Probleme hatte und ihm nicht klar sei, wo die Fragen hinführen sollen. Der Strafverteidiger erwiderte, dass er Zweifel an dem geschilderten Familienbild habe. Doch der Vorsitzende bremste den Anwalt. Ob dieser Erkenntnisgewinn so wichtig sei, wenn man den möglichen Schaden, der bei sowas entstehen kann, ins Verhältnis setze, fragte er, ohne wirklich eine Antwort darauf zu erwarten. Es wurde also hitzig, das kann man nicht anders sagen. Am Ende bedankte sich Isabel R.'s Mutter sarkastisch bei Dr. Turowskis Strafverteidiger für die Befragung. Die Schwester sagte aus, dass Isabel R. Dr. Turowski manchmal als Dr. Tod bezeichnet hatte, aber auch als Engel. Als Engel, der ihrer Meinung nach den Weg in den Tod ein wenig zu einfach bereitete. Aber ist das wirklich so? Ist Suizidhilfe in Deutschland zu einfach? Wir sprechen mit jemandem, der seinen Tod schon fest geplant hat. Nächstes Mal bei Justitias Wille.
Falls euch diese Folge gefallen hat und ihr keine weiteren Episoden verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Justitias Wille ist eine Original-Podcast-Series der Partner in Crime und Studio Womans. Hosts und Autorinnen sind wir, Paulina Kraser und Laura Wohlers. Co-Autoren und Redaktion Simon Garschhammer und Alexander Gutsfeld. Producer Louis Huselstein und Hannah Marahiel. Schnitt, Mischung und Musik Konstantin Lange van Rabe II. Juristische Beratung Abel und Kollegen. Executive Producer wir, Paulina Kraser und Laura Wohlers für Partner in Crime und Konstantin Seidenstücker und Jon Hanschin für Studio Womans.